Ein Modell ist ein Muster eines existierenden oder noch herzustellenden Gegenstands. In manchmal, im Farb- und Material, immer aber im Maßstab gleich. Spricht man es Englisch aus, spricht man also von Model, so handelt es sich meist um besonders schöne Frauen und Männer, die uns Kleidung oder Kosmetika vorführen. Sie sind uns in den allermeisten Fällen im Maßstab gar nicht ähnlich und um sie soll es auch heute gar nicht gehen. Heute geht es um das Modell. Und damit herzlich willkommen zu Zuckerschoten, dem Podcast der Heinrich-Heine-Universität. Mein Name ist Viktoria Meinschäfer und ich freue mich, Ihre Gastgeberin zu sein. Den Begriff Modell findet man an der Uni oft. Manchmal soll an einem Modell etwas erprobt werden, wie zum Beispiel bei Modellstudiengängen. Oft steckt aber auch ein Lob darin, wenn etwas modellhaft ist. Drei Modelle schauen wir uns in dieser Folge an. Wir fragen, wann ein Tier ein Modellorganismus für den Menschen sein kann. Wir hören, wie Menschen, die gesellschaftlich aufsteigen wollen, ihre Rollenmodelle finden bzw. fanden. Und wir erfahren, inwiefern aus menschlichen Zellen Modelle zur Erforschung bislang unheilbarer Krankheiten geschaffen werden können. Dr. Eva Engelhardt ist die Tierschutzbeauftragte der Heinrich-Heine-Universität. Sie arbeitet in der Z, der Zentralen Einrichtung für Tierforschung und wissenschaftliche Tierschutzaufgaben. Eva Engelhardt sorgt für das Wohl der dort gehaltenen Tiere. Ich wollte von ihr wissen, ob ein Tier ein Modell für den menschlichen Organismus sein kann.
Man verwendet ja die Tiere als Modell oder ein Tiermodell, um Krankheiten, Grundlagen zu Krankheiten, Krankheitsprozesse oder auch mögliche Therapieoptionen untersuchen zu können. Und Tiermodelle sind immer ganz wichtig in dem Fall, wo wissenschaftlicher Sachverhalt untersucht werden soll oder erforscht werden soll. Aber In-vitro-Methoden, wie beispielsweise Zellkulturmodelle, keine hinreichenden Antworten mehr geben oder irgendwo an ihre Grenzen stoßen. Oder wo es auch ethisch oder moralisch einfach nicht möglich ist, diese Untersuchung oder diese Forschung oder diese Fragen, die beantwortet werden sollen, am Menschen durchzuführen.
Ja, bezieht sich denn das Modellhaftsein auf einzelne Zellen oder einzelne Organe oder eher auf das Zusammenspiel innerhalb eines lebendigen Körpers?
Das ist eine sehr breit gestellte Frage. Also zum einen muss man wissen, dass es zwischen dem Tiermodell und dem Menschen natürlich Unterschiede gibt. Und man muss wissen, welche Frage beantwortet werden soll und welches Modell dafür, welches Tiermodell dazu auch das geeignete ist. Manche Fragestellungen können auch im Zellkulturmodell untersucht werden. Sobald es aber so weit geht, den Gesamtorganismus in Betracht zu ziehen oder Prozesse untersuchen zu wollen, die verschiedene Stoffwechselprozesse mit beinhalten, Signalwege mit beinhalten, also wo dieser komplexe Gesamtorganismus wichtig ist zu betrachten, da ist das Tiermodell dann das Mittel der Wahl für die entsprechende Fragestellung. Das muss man immer wissen vorher.
Ja, und das heißt, es ist je nachdem, wie die Frage ist, wählt man ein verschiedenes Tier aus?
Genau. Je nachdem, wie die Frage ist, wählt man das entsprechende Tier aus. Und innerhalb dieses Tiermodells dann aber auch nochmal, wie setze ich dieses Modell um? Also ich kann beispielsweise ein Tiermodell verwenden, was, nehmen wir die Zivilisationskrankheit Diabetes beispielsweise, aufgrund von einer genetischen Veränderung diese Stoffwechselkrankheit Diabetes schon hat. Kann aber auch ein Tiermodell verwenden, wie beispielsweise eine Maus, die ich mit bestimmten Substanzen in diesen Stoffwechselprozess erst bringe, also diese Maus diabetisch mache. Also ich kann das Tiermodell direkt nehmen, ja, oder ich kann es verwenden, um einen Krankheitsprozess hervorzurufen.
Das heißt, Sie haben Mäuse, die sind genetisch verändert und die haben zum Beispiel angeborene Diabetes.
Genau, richtig. Damit habe ich dieses diabetische Mausmodell als Pendant zur Diabetes beim Menschen und kann dementsprechend im Hinblick auf die Maus, und natürlich muss man wissen, es gibt die Unterschiede zwischen Maus und Mensch, das ist klar, aber welche Stoffwechselprozesse, welche weiteren Krankheitsverläufe, welche weiteren Signalwege kann ich dann in diesem Tiermodell der Maus weiter untersuchen.
Sind die Mäuse auch individuell? Also man würde ja irgendwie sagen, sie sind alle gleich, aber wir sind ja auch irgendwie alle gleich und alle trotzdem sehr individuell. Also
ja, das ist bei der Maus ist das ein bisschen anders. Bei der Maus hat man den Vorteil, dass man sie genetisch verändern kann. Seit über 30 Jahren schon gibt es diese Technik. Und B ist bei der Maus möglich, eine Inzucht zu betreiben und so mit Variablen, die beispielsweise bei uns Menschen natürlich auftreten. Wir sind unterschiedlich groß, wir sind unterschiedlich schwer, wir haben eine unterschiedliche Genverteilung. Das kann man bei der Maus als Versuchstier durch diese Möglichkeit der Inzucht reduzieren und diese Variablen rausnehmen. Deswegen ist die Maus auch ein häufig verwendetes Tiermodell, da ich diese genetische Varianz, wie wir sie beispielsweise beim Menschen natürlich haben, damit reduzieren kann.
Ja, und wo stößt das Ganze an seine Grenzen? Also wo würden Sie sagen, da ist die Maus dem Menschen nicht mehr ähnlich genug, dass sie als Modell dienen kann?
Das hängt immer von der Fragestellung ab. Also manchmal ist auch die Maus nicht das geeignete Modell. Das hängt von der Fragestellung ab. Deswegen muss ich wissen, wie ist meine Forschungsfrage und welches Tiermodell oder welches Modell ist dafür geeignet. Es geht auch gar nicht darum, diese Modelle 1:1 auf den Menschen zu übertragen. Also das wird ja oft so angeführt, kritisch, ich kann das gar nicht von der Maus, von der Ratte, vom Kaninchen auf den Menschen übertragen. Und man muss natürlich auch die Grenzen seines Modells wissen und auch überlegen, welches Modell ist das geeignete oder welches Modell bringt mich hinsichtlich meiner Fragestellung näher. Aber ich kann diese Modelle ja trotzdem, weil es eben auch eine gewisse Ähnlichkeit gibt zwischen Mensch und Tier, trotzdem so weit einsetzen, dass bestimmte Fragestellungen beantwortet werden können.
Da muss ich nochmal fragen. Sie haben ja gerade gesagt, man könne die Fragestellung, man könne das an der Maus nicht einfach so auf den Menschen übertragen. Was kann man denn dann übertragen? Den Wirkmechanismus von etwas? Oder?
Zum Beispiel. Also das hängt natürlich auch immer davon ab, was Sie genau untersuchen möchten und was die Fragestellung ist. Aber beispielsweise so grundlegende Krankheitsprozesse oder Entwicklungsprozesse, wie entwickelt sich beispielsweise Diabetes? Und das kann ich ja auch im Mausmodell untersuchen, indem ich beispielsweise diese diabetische Maus verwende, von der wir vorhin gesprochen haben, die diabetisch ist aufgrund ihrer genetischen Veränderung, sodass ich hier sagen kann, man untersucht beispielsweise den Einfluss der Gene. Also warum ist diese Maus diabetisch geworden oder warum ist sie grundsätzlich diabetisch oder was passiert innerhalb dieses Stoffwechselprozesses? Welche Auswirkungen hat das auf zellulärer Ebene beispielsweise, sodass man hier in der Grundlagenforschung diese Fragen zu Prozessen, gegebenenfalls auch zu Therapieoptionen, je nachdem, wie das Forschungsfeld ist, dann an solch einem Modellorganismus untersuchen kann. Wenn ich beispielsweise eine Maus, von der ich weiß, die ist gegen in einem bestimmten Krankheitsbild immun, im Gegensatz zum Menschen, der an dieser Krankheit erkrankt, dann kann man hier überlegen, warum ist das so bei der Maus? Und was hat die Maus anderes, was der Mensch nicht hat? Und können wir das abgleichen? Finden wir das auch beim Menschen? Oder kann uns diese Besonderheit, die die Maus dann hat, helfen, in eine Therapie umzuwandeln und die dann später beim Menschen einzusetzen?
Tiere können also modellhaft für den Menschen stehen. Doch bevor man ein Tier dafür verwendet, kommt es darauf an, die genaue Fragestellung zu prüfen und das Tiermodell zu verwenden, das für die Fragestellung das passende ist.
Das Interessante ist, dass gerade eben diese erfolgreichen Parvenus, dass die so ein ganz feines Gespür für Trends haben.
Das sagt Juniorprofessorin Dr. Julia Trinkert. Sie leitet das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanzierte Forschungsprojekt Parvenu und beschäftigt sich mit den gesellschaftlichen Aufsteigern des 18. und 19. Jahrhunderts. Hier geht es also um Modelle im Sinne von Vorbildern, an denen sich die Parvenus orientierten. Sie waren Menschen, die einen rasanten gesellschaftlichen Aufstieg machen wollten. Parvenus brauchten gleich zwei Modelle. Zum einen die Rollenmodelle, also die Menschen, an denen sie sich orientieren konnten. und zum anderen die Objektmodelle, also Gegenstände oder Gebäude, mit denen sie ihren gesellschaftlichen Status deutlich machen konnten.
Es geht darum, dass man einmal eben Rollenmodelle hat, an denen man sich orientieren kann. Und es geht darum, dass man eben modellartige Objekte hat, die eben einen gewissen Geschmack zeigen oder auch die Lebenswelt darstellen können. Und dazu gehören auch Kunstwerke.
Und was sind das für Modelle? Also für Objektmodelle?
Da geht es darum, dass man sich irgendwie vorstellt, wie eben die Räumlichkeiten aussehen können, in denen man lebt. Also es geht um die Architektur. Was brauche ich an Architektur, wenn ich in eine gewisse Zielgruppe aufsteigen möchte? Also als Adliger etwa im 18. Jahrhundert benötigte man einen Stadtsitz, einen repräsentativen, und man brauchte mindestens einen Landsitz, auch ebenfalls repräsentativ. Und hier musste man sich anschauen, was ist denn der Architekturgeschmack der Zeit, wie wird es von innen ausgestattet, aber auch wo ist die Lage, also sind das die Orte, an denen ich wohnen kann, sind das beliebte Stadtviertel oder welche Gruppe Menschen lebt in dem Viertel oder in dem ländlichen Gebiet, in dem ich eben dann wohnen möchte.
Heute funktioniert das ja über Social Media. Da erfährt man, was man haben oder tragen muss, wo man wohnen muss, wenn man was sein will. Mhm. Wo erfuhr man das denn früher?
In den Kreisen, in denen man sich aufhielt. Also wenn man sich wirtschaftlich vernetzt hatte oder wenn man andere soziale Gelegenheiten hatte, in denen man sich vernetzen konnte. Und dann sah man eben, was die Menschen trugen, also welche Kleidung sie trugen, was ihre Interessen waren, womit sie sich beschäftigten, ob sie in die Oper gingen, welche Stücke man hörte, welche Bücher man las, in welche Salons man ging. Solche Dinge.
Ja, und können Sie vielleicht noch mal so ein bisschen erklären? Also die haben das Architektonische, also das Haus, das man besitzen muss, und das Haus muss man ja auch füllen.
Genau.
Womit füllt man das?
Naja, man fängt erstmal an mit der Innenausstattung oder auch mit der Aufteilung der Räumlichkeiten. Also welche Räume brauche ich, welche repräsentativen Räumlichkeiten? Mhm. Ich brauche einen Speisesaal, ich brauche einen Festsaal. Und der musste natürlich gestaltet werden mit Wandpaneelen, mit Tapeten, mit Malereien, mit Kunstwerken. Und dann kamen natürlich die Möbel dazu. Und auch das ist aus Sicht der Kunstgeschichte interessant. Es handelt sich jetzt nicht um Gemälde, aber eben um Tische, Stühle, Schränke, Kabinette jeglicher Art, so etwas. Und dann gab es eben unter anderem auch Zeitschriften, in denen man eben nachlesen konnte, was so der aktuellste Geschmack war, was so die modernsten Trends waren, ähnlich wie heute. Vielleicht schöner wohnen.
Ja.
Und da hatte man teilweise auch Abbildungen und wusste dann eben, jetzt aktuell sind englische Stühle modern. Und zwar die und die. Und dann musste man sich diese beschaffen. Man kann sich vorstellen, die ganze Welt, in der man sich aufhielt, die konnte eben entsprechend ausgestattet werden nach einem bestimmten Geschmacksmodell. Und das kann auch Besteck sein, das kann Porzellan sein, das kann die Kleidung sein, die man trägt, wenn man eben zu diesen Diners ging. Aber es waren natürlich auch die Gemälde, die dort hingen, die Malereien, die Skulpturen, die man aufstellte. Also alles, was zur Ausstattung einer Lebenswelt gehörte, kann eben in Aufstiegsmodellen untersucht werden. Das zeigt also auch, dass dieser negativ konnotierte Begriff des Parvenus, also als derjenige, der imitiert und nichts richtig hinbekommt und man den erkennen kann anhand seines Habitus, das ist auch in Frage zu stellen durch unsere Forschung. Weil wir eben zeigen können, dass eben Parvenus auch sehr viel Trends schaffen können, Innovationen schaffen können und auch Geschmäcker prägen können. Es gibt sehr hohe Aufstiege und es gibt halt niedrigere, aber diese Mechanismen dahinter, diese Modelle, die dahinter stehen, das sind die gleichen.
Dass man es quasi vom ganz Kleinen bis zu einem hohen adeligen Posten schaffen.
Der Aufwand dahinter wird höher sein, weil man ja unterschiedliche Formen von Kapital mitbringen muss, wenn man mit Bourdieu sprechen möchte. Und Bourdieu unterscheidet ja in klassisches finanzielle Kapital, was jemand haben muss, das ökonomische Kapital. Und das ist immer ein guter Einstieg, um aufzusteigen im 18. Jahrhundert. Das heißt also, wenn man genug Vermögen mitbringt, dann lernt man bestimmte gesellschaftliche Kreise eher kennen. Und da muss man schauen, dass einem eben das soziale Kapital, also das Netzwerken, gut gelingt. Und dann fehlt eben das kulturelle Kapital, was wir eben besonders untersucht haben. Also was muss ich wissen? Was muss ich kennen? Wie muss ich mich verhalten in kulturellen Zusammenhängen? Wie muss ich mein Leben gestalten? Und das ist etwas, was eben zeitaufwendig ist, was man sich aneignen muss.
Ganz klar ist, es kam nicht nur darauf an, schnell viel Geld zu verdienen. Wichtig war auch, sich selbst passend zu präsentieren, sich an der Schicht zu orientieren, in die man wollte, und wenn man eine Stufe des Aufstiegs geschafft hatte, sich umgehend ein anderes Rollenmodell zu suchen. Kommen wir nun zum dritten Modell, das wiederum gar nichts mit gesellschaftlichem Aufstieg zu tun hat. Dr. Annika Zink arbeitet in einer Forschungsgruppe an der Kinderklinik in der Abteilung für Stammzellmetabolismus. Hier am Lehrstuhl von Professor Dr. Alessandro Prigione arbeitet sie nicht mit Versuchstieren. Sie verwendet vielmehr Hautzellen, die zu Stammzellen umprogrammiert werden. So entstehen die Zellen, die dann modellhaft werden. Doch zunächst beginnt alles mit einer seltenen Erkrankung.
Also seltene Stoffwechselerkrankungen sind in unserem Fall jetzt Erkrankungen, wo die Mitochondrien gestört sind. Also das heißt, die funktionieren nicht so, wie sie sollen, was dann dazu führt, dass der Energiestoffwechsel gestört ist.
Die Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle.
Genau, das sind die Kraftwerke der Zelle. Und wenn die halt nicht mehr funktionieren, dann können die Zellen nicht mehr ihre gewohnten Aktivität nachgehen. Und das führt dazu, dass weniger ATP, also weniger Energie, zur Verfügung steht für die Zellen. Und das hat halt dann Auswirkungen auf deren Funktionalität.
Bei Tiermodellen ist es ja so, dass an einem Tier ein Wirkstoff zum Beispiel getestet wird oder eine bestimmte Fragestellung untersucht wird. Und da ist das Tier quasi das Modell für den Menschen. Mhm. Und jetzt habe ich das so verstanden, dass Sie ein ganz anderes Konzept haben. Also da ist quasi der Mensch immer sein eigenes Modell.
Genau, also beziehungsweise wir nehmen den Mensch als Modell jetzt nicht unbedingt personenbezogen, aber trotzdem, dass wir quasi Zellen von Patienten entnehmen und diese rückprogrammieren zu sogenannten induzierten pluripotenten Stammzellen und mit diesen Zellen weiterarbeiten. Im Endeffekt basiert unser Modellsystem auf humanen Zellen. Und da man jetzt zum Beispiel, wir studieren Hirnzellen, da kann man nicht einfach eine Probe vom menschlichen Gehirn nehmen, das funktioniert nicht. Und deswegen gibt es aber eine Methode, wo man durch zum Beispiel eine Hautstandsbiopsie Zellen in die Petrischale nehmen kann, diese mit bestimmten Faktoren rückprogrammieren kann, sodass die wieder zu Stammzellen werden.
Also eine Hautzelle wird
genau,
zu einer Stammzelle.
Wird wieder zu einer Stammzelle. Mhm. Und Stammzellen haben die Eigenschaft, in alle Zellen des menschlichen Körpers wieder zu, das nennt sich dann differenzieren, also sich wieder weiterzuentwickeln. Und das nutzen wir, um dann neuronale Zellen wieder in der Zellkultur zu generieren von Patienten.
Und Sie können halt die Stammzelle in verschiedene Gehirnzellen umprogrammieren.
Genau.
Das heißt, also in Hirnzellen, die dann in verschiedenen Hirnarealen verschiedene Tätigkeiten machen? Oder wie muss ich mir das
zum vorstellen? Zum Beispiel, genau. Also in unserem Fall bei der Erkrankung sind zum Beispiel dopaminerge Neuronen besonders betroffen. Und das heißt, wir können uns diese Neuronenpopulation genau angucken.
Das heißt, das ganze komplizierte Verfahren von der Hautbiopsie über die Stammzelle hin zur Hirnzelle dient nur dazu, also das ist erst alles nur der Vorläufer. Und dann geht es los, dass Sie dann an diesen Zellen Tests machen.
Genau. Also dann gucken wir uns an, das nennt sich dann Phänotyp, also was sind so die Charakteristika oder Eigenschaften der Erkrankung, die wir uns dann halt auf den Zellen direkt angucken. Also quasi mit der Fragestellung, was ist jetzt mit diesen Zellen verkehrt? Warum funktionieren sie nicht, wie sie sollten? Wir machen es natürlich schon so, dass wir uns unterschiedliche Patienten angucken und das gruppieren. Also wir machen das als ein Modellsystem für die unterschiedlichen Erkrankungen oder für diese eine Erkrankung. Also sprich, wir nehmen zwar Patientenzellen, aber jetzt nicht um nur personalisiert uns das anzugucken, sondern als Modellsystem im Gesamten. Also, dass wir uns die Erkrankung anhand von Patientenzellen angucken und dann, was wir da finden, auch auf andere Patienten übertragen.
Und diese ganzen, also die mehreren Patienten, die dann eine Stoffwechselerkrankung haben, liefern die Hautzellen, daraus werden Stammzellen, daraus werden Hirnzellen.
Genau.
Und dann können Sie untersuchen, quasi, wo das Problem in der Hirnzelle ist. Und daran dann auch Wirkstoffe testen?
Genau, das ist unser Ziel, weil besonders für mitochondriale Erkrankungen es keine Therapie gibt bisher. Und deswegen ist unser Ziel halt dann, Medikamente direkt auf diesen Zellen zu testen. Und wir nutzen dafür Medikamente, die schon auf dem Markt sind und machen dann so eine Art Repurposing, nennt sich das. Also gucken, ob diese Medikamente, obwohl sie für was anderes auf den Markt gekommen sind, auch für diese Erkrankung verwendet werden können. Man braucht viele Zellen, aber das ist halt ein Vorteil von dem Modellsystem, was wir auch haben. Das sind diese neuronalen Vorläuferzellen. Die haben die Eigenschaft, dass sie noch sehr gut wachsen. Also die sind sehr proliferativ, heißt es dann. Das heißt, sie vermehren sich und dadurch kann man auch sehr viele Zellen generieren. Wir reden davon schon eher Millionen von Zellen. Und es gibt dann, wir kollaborieren mit einem anderen Labor, die dafür ausgestattet sind, dann diese Zellen zu nutzen, auszuplatieren und da wirklich Medikamente, so um die 5000, können die in einer Woche testen auf diesen Zellen.
Und wenn dann wenn dann ein Medikament gut wirkt, was heißt das dann?
Dann gehen wir wieder zurück, nehmen dieses Medikament und testen nochmal gezielter auf den Zellen nach. Also dieses Medikamentenscreening macht man so, dass man einen bestimmten Phänotyp, also eine Eigenschaft der Zellen nimmt, die gestört ist, nimmt das für das Medikamentenscreening. Und danach, wenn wir ein Medikament entdeckt haben, was Potenzial hat, dann gehen wir wieder zurück und gucken an, ob auch andere Mechanismen, die bei der Zelle halt oder bei dem Neuron dann nicht funktionieren, auch dadurch wieder verbessert werden.
Und ist das Verfahren dann auch modellhaft? Also kann man sagen, okay, wenn wir das einmal so erprobt haben, dann kann das auch eine Idee sein, eine Folie sein, nach der wir andere Wirkstoffe an Patienten oder an Zellen von Patienten testen?
Also ich würde sagen, ja, dass es in sich ein komplettes Modellsystem ist, dass man von Patientenzellen ausgehend startet, diese rückprogrammiert in Stammzellen, differenziert in zum Beispiel neuronale Zellen und dann Medikamentenscreenings durchführt und wieder dadurch Medikamente entdeckt, die in den Patienten wieder, ja, die den Patienten dann gegeben werden können. Also das würde ich sagen, ist in sich ein eigenes Modell.
Patientenzellen werden also so rückprogrammiert und können bei seltenen Erkrankungen für Medikamentenscreenings verwendet werden. Ein geschlossenes Modell. Und so endet die dritte Folge unserer Zuckerschoten. Wir haben gesehen, wie man grundlegende Entwicklungsprozesse von Modelltieren auf die Menschen übertragen kann. Wie gesellschaftliche AufsteigerInnen sich immer neue Rollenmodelle suchen mussten und wie durch Rückprogrammierung Zellen gewonnen werden können, die dann wiederum als Modelle zur Verfügung stehen. Zur Vorbereitung auf die nächste Folge können Sie gerne schon mal ausführlich durch die Fenster schauen. Und zwar bitte von innen nach außen, aber auch von draußen nach drinnen. Dann geht es nämlich um Transparenz. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind.